Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Jetzt mal aufhören zu meckern und machen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir uns in Deutschland an anderen Rahmenbedingungen vorstellen würden. Aber Rahmenbedingungen, die du nicht ändern kannst, musst du dich nicht drüber aufregen, sondern du musst in den Rahmenbedingungen deiner Entwicklung vorantreiben.
Daniel Kapfer blickt auf die Deka Next, die Zukunftskonferenz der Deka Bank. Ihr Moderator ist Markus Schuld.
In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie und Innovation in der Finanzwelt und die Frage, was Banking der Zukunft ausmacht, wie es aussehen wird. Diese Frage stellt Daniel Kapfer, unser Gastgeber, Monat für Monat ausgewählten Gästen in kleiner Runde. In diesem Monat wurde die Runde größer. Wir waren zu Gast auf der Deka Next, der Zukunftskonferenz der Deka. Unter dem Motto Transformation wurden zentrale Zukunfts- und Technologiethemen behandelt. 4 Bühnen, 50 Keynotes, Panel-Diskussionen und Masterclasses, rund 1500 Gäste aus den Sparkassen und der Deka. Eine Menge Wissen, eine Menge Diskussionsstoff und wir wollen es in diesem Monat Revue passieren lassen, die Anregung auch weitergeben. Herr Kapfer, wenn viele Experten auf ein großes, wissbegieriges Publikum treffen, wachsen die Erwartungen an den Output der Diskussion. Was war das Ziel der Deka Next? Was sollte bei rauskommen?
Ja, das Ziel der Deka Next, würde ich mal sagen, ist eine ganze Menge Impulse zu setzen und sich mit den aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, Staaten von Geopolitik über Digitalisierung, über Nachhaltigkeit, alles Themen, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt, ganz viele mögliche Entwicklungsrichtungen. Und ich bin immer mehr der Meinung, da braucht es das, was man so traditionell Schwarmintelligenz nennt, um sich daraus ein Bild zu machen. Also was glaube ich denn jetzt, wie es Geopolitik auswirken wird? Wie wird sich denn Deutschland entwickeln in Europa? Wie wird denn Digitalisierung, unser Lieblingsthema, sich auswirken? All diese Dinge kann ich nicht im stillen Kämmerchen entscheiden, sondern unterhalte ich mich am besten mit einer ganzen Reihe von Menschen drüber und gehe danach einerseits mit einem sehr positiven und sehr energievollen Bild raus, aber hoffentlich auch mit einem vollständigeren Bild.
Der Schwarm wird aber erst intelligent, wenn er sich so richtig zusammenfindet. Es hat so ein bisschen was von Klassentreffen. Ja, wie ist so Ihr Eindruck noch frisch von der Deka Next?
Ja, es ist ja, glaube ich, wieder gelungen, eine hervorragende Kombination zu haben. Was heißt wieder? Es ist ja das zweite Mal gewesen und dieses Mal vielleicht sogar noch besser gelungen. Die Kollegen schauen natürlich immer, dass unsere Kunden und Eigentümer, nämlich die Sparkassen, dort gut vertreten sind. Die Sparkassen aber auch jetzt nicht in der traditionellen Art und Weise bitte nur Vorstände, sondern die sind auch mit ihren Teams, mit ihren Innovationsmanagern, mit anderen gekommen. Ich schaue, weil da ist auch mein Lieblingsprojekt, der InnoCampus, drin aufgegangen. Ich schaue natürlich auch, dass auch entsprechend genügend interne Mitarbeitende damit von der Partie sind. Und was dieses Jahr aus meiner Sicht super gelungen ist nochmal, ist der Kaliber der externen Speaker. Also klar, ich habe jetzt persönlich auch aus unseren Folgen wahrgenommen, dann Frau Pauster mit dem Thema, auf was haben wir denn in Deutschland eigentlich alles und worauf sollten wir eher mal stolz sein und entwickeln, anstatt meckern. Die Makerspaces statt die Makerspaces. Dann am anderen Ende Herr Maywirth, wo ich sage, ich bin eigentlich sehr froh, dass du dem Thema Cybercrime auseinandersetzt. Also ein Riesenspektrum von Themen, muss ich sagen. Und da konnte ich persönlich auch noch wieder eine ganze Menge Dinge mitnehmen.
Stichwort mitnehmen. Was waren denn die wichtigsten Learnings für Sie?
Ja, die wichtigen Learnings waren in der Tat, es klingt jetzt so trivial, ich glaube, man muss es erlebt haben, war die Meta-Botschaft jetzt mal aufhören zu meckern und machen. Ja, es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir uns in Deutschland an anderen Rahmenbedingungen vorstellen würden. Aber ich glaube, die pragmatischste aller Haltungen, die versuche ich auch mal anzuwenden, ist Rahmenbedingungen, die du nicht ändern kannst, musst du dich nicht drüber aufregen, sondern du musst in den Rahmenbedingungen deiner Entwicklung vorantreiben. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen auch die Kernbotschaft gewesen. Das heißt natürlich nicht jeden Mist akzeptieren, aber es kam ja genügend Beispiele, wo es positive Entwicklungen gibt, in welchen Hochtechnologien wir eben entsprechend jetzt auch führend sind. Wahrscheinlich haben wir halt einfach ein Thema, das eine unserer Kernindustrien, die es uns über Jahrzehnte getragen hat, diese Rolle halt nicht mehr erfüllt oder temporär nicht erfüllt. Da will ich jetzt kein finales Urteil abgeben. Aber wir haben so viele andere Themen. Es wurden auch entsprechend interessant darüber referiert, wie viele Startup-Entwicklungen es in Deutschland gibt. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Dinge, wo wir vielleicht, sagen ja viele Leute, Wirtschaft ist Psychologie, wo wir gerade momentan mal wieder lernen müssen, auch ein bisschen positiver auf die Dinge zu schauen.
Wenn Sie die Startups ansprechen, Sie haben auch schon Verena Pauster angesprochen, die ja sehr intensiv über Transformation und Innovationskultur gesprochen hat.
Also erstmal, glaube ich, braucht es genau das Mindset, dass wir uns fragen, was ist, wenn es klappt? Und nicht die Frage stellen, wie gehen wir jetzt schon mit dem Misserfolg um, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Und das ist ja so ein bisschen so ein Mut-Mindset, zu sagen, wir probieren das jetzt mal. Wenn es falsch ist oder wenn wir Fehler machen, dann iterieren wir und dann machen wir es besser.
Sie ist ja Vorstandsvorsitzende des Deutschen Startup-Verbandes. Konzerne ticken ja häufig etwas anders. Wo und wie kann die Startup-Kultur dann hier auch auf Konzerne wirken?
In ganz vielen Aspekten. Also zunächst mal muss man in der, wie soll ich sagen, Makro-Marktperspektive schauen. Das Startup adressiert typischerweise Themen, wo ich nicht präsent bin. Deswegen hat es sich eigentlich logischerweise diesen Space rausgesucht. Und vielleicht adressiert es ja da etwas, wo es dafür sorgt, dass es für den Endkunden einen besseren, einen günstigeren Service gibt. Und wir damit auch als traditionelle Anbieter, als Konzerne eben merken, in dem Thema müssen wir sicherlich ein bisschen stärker aktiv werden. Zweiter Punkt ist natürlich aus meiner Sicht, dass wir denken, was ist der Unterschied zwischen Konzern und Startup? Da würde man typischerweise immer mal sagen, das Startup schleppt keine Legacy mit, wie wir das immer so schön nennen, also keine Altsysteme, keine existierenden Prozesse und so weiter, also sprich grüne Wiese. Aber die anderen Dinge, behaupte ich mal, können wir genauso. Also kann ich nicht auch einfach ein bisschen moderner vorgehen, ein bisschen agiler vorgehen. Und das ist das, was ich unseren Kollegen immer sage. Wir starten dann halt von einer deutlich größeren Kundenbasis und deutlich höheren Budgets, die wir da drin investieren können. Also es gibt eine ganze Reihe, so dass jetzt aus meiner Sicht das auch nicht mehr so ist. Da sind die Etablierten und da sind die Startups, sondern dass wir zumindest, ich glaube aber auch andere, sehr viel mehr den Kontakt pflegen, sehr viel mehr uns austauschen, übersichten, sehr viel mehr über Kooperationsmöglichkeiten reden, anstatt jetzt sich eher abgrenzen zu wollen. Das macht keinen Sinn. Und aus unserer Sicht darf Arroganz natürlich auch nicht vorkommen, dass man sagt, ihr seid klein und schauen wir erstmal, ob da draus was wird.
Das heißt aber, die Themen sind eigentlich die gleichen. Also wenn wir jetzt nehmen, so in der Technologie, KI, Cloud,
ja.
Digitalisierung. Das alles schafft ja neue Chancen, aber wie gesagt, auch Herausforderungen. Ja. Welche Rolle spielt zum Beispiel künstliche Intelligenz, spielte ja auch eine große Rolle jetzt auf der DK Next,
absolut,
im Anlageprozess?
Ja, das ist wirklich von bis. Also jetzt kann man das, glaube ich, mal versuchen und dann merkt man hoffentlich, dass wir schon ein bisschen länger darüber nachdenken, abzuschichten. Also zunächst mal könnte ich den Prozess nehmen, den der Kunde nicht sieht, also den Anlageprozess des professionellen Asset Managers. Da haben wir jetzt sicherlich einfach die Frage, wie kann ich denn die große Menge von Informationen, die ich für meine Anlageentscheidung brauche, besser verarbeiten? Das kann eben sein, Sentiment-Analyse haben wir schon mal angesprochen, das kann sein Analyse-Marktdaten, also wirklich dieses ganze Spektrum sich anzuschauen. Wir haben uns jetzt auch die Deep Research Tools angeguckt, wo man also sagt, geh doch einfach mal hin und gib mir zu einer Branche einen Research-Bericht oder zu einem Thema einen Research-Bericht. Also das ganze Thema, wie beschaffe ich mir denn die Informationen, das Know-how, das ich für die Investitionsentscheidungen benötige? Und dann haben wir natürlich den kundenseitigen Anlageprozess, also die Frage, wie informiert sich der Kunde jetzt vor einer Anlageentscheidung, wie kann sich der Berater in der Sparkasse informieren über das, was er sinnvollerweise dem Kunden empfiehlt, wie kennt er dessen Background komplett, also da gibt's mannigfaltige Möglichkeiten, in die es eben entsprechend diesem Prozess, glaube ich, für beide Seiten die Qualität steigert und damit hoffentlich auch das Ergebnis steigert.
Jetzt haben Sie in einem anderen Zusammenhang auch das Stichwort Kooperation genannt. Mhm. Sie haben gesagt Schwarmintelligenz. Das heißt, es läuft auf ein Zusammenwirken vieler zusammen.
Ja.
Das muss nicht nur gut sein, haben wir von Carsten Maywirth gelernt.
Ja.
Stichwort ja. Cybersecurity. Das nimmt stark zu. Die Branche professionalisiert sich immer weiter.
Solche Hoodie-Typen, ja, dieses alte Klischee, Script-Kiddies, ja, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Seit mehr als 10 Jahren hat sich da eine professionelle Underground Economy rausgebildet, ein kriminelles Ökosystem. Wir nennen das Crime as a Service.
Die Herausforderung ist, den Wettkampf gegen die Zeit zu gewinnen. Wie erleben Sie diesen Wettlauf um Sicherheit in der Finanzbranche?
Ja, der ist schon beunruhigend, ne? Also ich glaube, wir haben es ja da auch in der Diskussion gehabt. Hat er auch sehr schön beschrieben. Wir müssen mal aufhören zu glauben, das sind ein paar 18-Jährige im Hoodie, die im Dunkeln zu Hause vorm PC sitzen, sondern das sind entweder professionalisierte Unternehmen, sie haben schon richtigerweise Branche genannt, oder sie arbeiten vielleicht mit Unterstützung von Staaten, die wir nicht so gut finden, Nordkorea, Ähnliches. Also das sind hochprofessionalisierte Strukturen und das ist das, was es für mich beunruhigend macht, die auch finanzielle Mittel haben, um sich technologische Mittel zu verschaffen. Also von daher ist es wirklich ein kontinuierliches Rennen. Das ist Nummer eins, was mich beunruhigt. Nummer zwei ist, das ist so ein bisschen, Sie können sich vorstellen wie beim Haus, ne? Also Sie haben alles zugemacht, nur das eine Fenster stand halt offen, das reicht halt aus. Also es gibt nicht so 80-20 im Sinne von, ich habe das meiste gemacht und das Restrisiko ist ja nicht so schlimm. Sondern jetzt übertragen auf Systeme, die eine nicht gepatchte Sicherheitslücke könnte dazu führen, dass eben entsprechend ein Angriff möglich ist. Und das ist aus meiner Sicht das Zweite, was mich dabei ein bisschen beunruhigt.
Wie kam diese Botschaft eigentlich an, auch im gesamten Team? Ist das so eine Art Schulterschluss gewesen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt alle zusammenstehen, wir müssen da jetzt aufpassen? Oder ist es etwas, was eher beunruhigt hat, was gelähmt hat?
Ja, es ist natürlich schon eine Herausforderung. Die Beunruhigung ist wahrscheinlich in dem menschlichen Prozess die Voraussetzung, um auf das andere zu kommen, was Sie eben beschrieben haben, nämlich zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Wir haben das Glück, glaube ich, ein Team zu haben, das eigentlich genau weiß, wie man jemanden angreift, aber es nicht dafür nutzt, sondern dafür nutzt, es abzuwehren. Und dieses Team aus meiner Sicht eben auch da sehr hohe ethische Standards hat und von daher man auch nicht Bedenken haben muss, dass sie mal irgendwann die Seite wechseln. Aber das ist in der Tat, glaube ich, so, das Team will eher das vermeiden, weil es das Verständnis hat, es ist extrem wichtig, die Vertrauensbasis aufrechtzuerhalten für eine Kundenbeziehung, sei das mit Kundendaten, Gott bewahre, mit Finanz- oder finanziellen Vermögenswerten des Kunden. Und von daher ist das Team da, glaube ich, sehr motiviert. Und es geht ja aber auch nicht nur um die technologische Sensibilität, sondern ich glaube, wir alle sehen ja, was in den privaten Mail-Accounts alles landet. Es geht ja auch um die Sensibilität dieses einzelnen Mitarbeitenden, dass er sich bei manchen Mails mal fragt, ob die denn wirklich sein können. Ich habe das Beispiel genannt. Ich bekomme jetzt neuerdings immer mal Delivery-Failure-Messages im Mail-System von Mails, die ich angeblich an mich selbst geschickt habe, mit Links drin. Also insofern, aber ansonsten super gemacht. Und das sind dann die Fälle, wo man sagt, da muss man bis dahin gehen, um zu sagen, nee, das ist nicht plausibel, da drücke ich mal lieber auf Löschen.
Jetzt war Carsten Malwirth vom BKA einer von vielen externen Vordenkerinnen, Vordenkern, die auf der DK Next geredet haben. Da waren noch Professor Dr. Sebastian Heilmann, Carsten ja. Knop war da, ja. Sophie Timmermann, also eine sehr prominente Besetzung. Was haben diese Impulse insgesamt für die Arbeit der DK gebracht? Was haben sie den einzelnen Teammitgliedern gebracht?
Ja, also ich glaube, das klingt immer so, so nach dem Motto, warum beschäftigt ihr euch eigentlich mit so viel großen Themen, könnte man ja mal denken. Aber was bitte entscheidet denn jetzt letztendlich den Erfolg einer Anlageentscheidung? Nämlich genau diese Rahmenbedingungen. Also und nehmen wir Herrn Heilmann als Beispiel die Frage, wie entwickelt sich denn das Verhältnis USA und China und ist das nur ein Scharmützel oder ist das eigentlich letztendlich ein Kampf von Systemen und unterschiedlichen Vorgehensweisen? Das ist aus meiner Sicht schon alles extrem wichtig, um zu wissen, wie sich denn globale Investitionsentscheidungen auswirken können. Aber auch natürlich für meinen Verantwortungsbereich, wie treffe ich denn Entscheidungen über Technologieeinsatz, wie gehe ich dann mit technologischen Abhängigkeiten um. Also ich glaube, wenn man das so will, man kann das fast alles von da aus runterdeklinieren. Das steht jetzt nicht irgendwie in einem Buch drin. Die Funktion der geopolitischen Entwicklung ist wie folgt, runtergebrochen auf deinen Arbeitsbereich. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es schon so, dass bestimmt schon den Großteil der Rahmenbedingungen bestimmt, wie sich die geopolitischen Entwicklungen sind. Das hat großen Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Die wirtschaftlichen Entwicklungen haben Einfluss auf die Unternehmen. Und die Entwicklung der Unternehmen hat Einfluss auf die Validität unserer Investitionsentscheidungen. Also sagen wir so, kann man es dann doch schon runterdeklinieren. Und von daher sind das aus meiner Sicht die wesentlichsten Impulse. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir es auf der Ebene gestalten können. es soll ja keine Investmentkonferenz oder keine Deka-Konferenz sein, sondern genau das ja sein, zu fragen, wo geht eigentlich die Welt hin? Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr passend zu dem Anspruch.
Ja, um den Charakter aber mal zu verdeutlichen, die Frage, ist es diese extreme Fülle an inhaltlichem Input oder ist da auch was, was den Spirit so ein bisschen auch?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig viel Spirit. Also ich hatte ja eben gesagt, ich lege ja auch sehr viel Wert drauf, dass aus meiner Sicht am liebsten die Hälfte der Teilnehmenden auch Kolleginnen und Kollegen sind. Man hat immer das Problem, wenn man selber gewissen Kenntnisstand hat, das denke, würde jeder Psychologe unterschreiben, dann unterschätzt man die Wichtigkeit, das auch zu sozialisieren und zu kommunizieren. Und ich glaube, viele unserer Kolleginnen und Kollegen merken da erst vor Ort, was wir alles tun, in welchen Themen wir eigentlich aktiv sind, was wir eigentlich auf die Beine stellen können. Nicht jeder hat Kontakt zu unseren Kunden und Eigentümern, den Sparkassen, spricht vielleicht mit denen, sieht, wie die uns sehen. Also diese Wirkung ist bar jeden Inhalts ist nochmal enorm und da muss man jetzt eigentlich nur über die Gänge laufen und dann bekomme ich eigentlich noch immer regelmäßig ungefragtes Feedback. Das ist also typisches Maß dafür, hat es jemandem gefallen, wenn ich den jetzt frage, dann gibt er mir wahrscheinlich eine Nettigkeitsantwort. Wenn ich das spontan bekomme, dann ist das natürlich schon was anderes.
Jetzt ist die Deka Next eine Zukunftskonferenz und wie schon erwähnt, da geht es um Transformation, da geht es um Innovation, also Neuerung, wenn sich alles verändert, Herr Kapfer, was sollte dann bleiben, wie es ist?
Wenn ich mal versuchen würde, eine Antwort zu geben, Werte. Also ich glaube, die werden noch immer wichtiger zu sagen, woran richte ich denn in dieser ständigen Veränderung mein Handeln aus? Und das müssten, glaube ich, schon immer noch grundlegende Werte sein. Ich glaube, die gehen heute auch in der Gesellschaft vielleicht ab und zu mal ein bisschen unter in diesen ständigen Herausforderungen, dass daraus vielleicht die Logik entsteht, ich muss erstmal gucken, dass ich meine eigenen Schäfchen im Trockenen habe. Aber ich glaube, am Ende des Tages nennen wir uns ja noch immer irgendwie Gesellschaft. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die uns weiter guiden sollten. Und die sind aus meiner Sicht auch unverändert. Ja.
Und ich glaube, die Werte haben auch eine große Rolle auf der Deka Next gespielt. Insofern sozusagen ein Dreiklang. Ja. Innovation, Transformation und Werte. Herzlichen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.